das sagt man ja so spaßig, irgendwie braucht jetzt jede Mayonnaise einen Purpose. Und die hätten gesagt, ja, unsere Mayonnaise braucht einen Purpose. So, wenn man es mit Purpose ernst meint, dann muss man auch auf Profit verzichten. Und dann ist die Frage, ob man nicht über Nachhaltigkeitsziele die eigentlichen Businessziele aus den Augen verliert. Es sollte halt wirklich so der Nordstern der gesamten Unternehmung sein. Bezahlt halt vielleicht erstmal eure Steuern auch in den Communities, in den Nachbarschaften, wo ihr irgendwie den Human Spirit nurturen wollt, anstatt irgendwie das nur irgendwo auf die Website zu schreiben und dann da weiterhin Kaffee für 7 Euro zu verkaufen oder so. Ich bin für jedes Logo dankbar, das halt in Regenbogenfarben ist, weil das Sichtbarkeit für dieses Thema erzeugt.
So, es ist Zeit für eine neue Folge One-on-One. Territory, die Agentur, für die ich arbeite, die hat kürzlich so ein White Paper zum Thema Purpose Communication rausgegeben. Also so eine Art Leitfaden für gute, werteorientierte Kommunikation, der so Orientierung bietet in diesem Spielfeld und euch viele gute Ideen mit auf den Weg gibt, wie ihr Purpose Communication bei euren Kunden oder in eurem Unternehmen einsetzen könnt. Den Link dazu findet ihr natürlich auch hier in den Shownotes. In diesem Paper befindet sich ein Interview mit Sebastian Wolf, den ich noch als Kollegen kenne. Sebastian war nämlich früher Chefstratege bei uns und ist dann in die Wissenschaft gewechselt. Jetzt lehrt er Marketing und strategische Markenführung an der Hochschule der Medien in Stuttgart und ist natürlich für mich der ideale Gesprächspartner, um einfach mal etwas tiefer einzusteigen in dieses Thema Purpose Marketing und werteorientierte Kommunikation. Denn Sebastian hat dazu teils auch eine durchaus kritische Position und ich finde es spannend zu untersuchen, was ist da eigentlich dran? Funktioniert das nicht? Unter welchen Umständen kann es funktionieren? Vielleicht statt reiner Produktvorteile auch sowas wie Sinnstiftung, Weltverbesserung zu bewerben und zu verkaufen. Darüber wollen wir jetzt einfach mal eine Runde sprechen. Hi Wolfi, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freue mich auch quasi wieder da zu sein.
Sag mal, es scheint ja so, dass es in unserer Welt gerade nicht mehr ganz ausreicht, einfach nur Produkte zu verkaufen, sondern es gibt irgendwie anscheinend so einen gefühlten Druck, gleichzeitig auch sowas wie Weltverbesserung irgendwie mitzuverkaufen. Ein Beispiel in unserem Paper ist Google. Da gibt es in diesem Spot, the more we learn, the closer we get. Da wirbt Google nicht damit, dass ihre Suchmaschine die besten Resultate liefert, was ja vielleicht irgendwie logisch wäre zu bewerben, sondern dass man gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert, wenn wir uns alle näher kommen, weil wir einander googeln und so viel übereinander rausfinden. The more we learn, the closer we get also. Warum ist das so? Warum macht das Google?
Ja, also da finde ich, kann man an dem Beispiel ganz gut zwei Sachen unterscheiden, die auch so ein bisschen durcheinander geworfen werden. Und zwar kommt ja dieses The more we learn, the closer we get noch irgendwie relativ nah aus dem Kernbusiness von Google. Es geht ja darum, dass, also the more we learn, Wissen für die ganze Welt, das ist eigentlich das, was Google versucht herzustellen und den Leuten zu liefern. Und was hat man dann eigentlich davon, ist the closer we get. Also es gibt so das Framework des Brand-Lettering oder des Benefit-Lettering, dass man von den reinen Merkmalen, von den reinen Produktvorteilen sich mal überlegt, was ist eigentlich das wirkliche Sinnstiftende, das Emotionale auch, der emotionale Nutzen, den wir so in der Welt erzeugen. Und kann man das nicht noch stärker kommunizieren und in den Vordergrund stellen, weil das die Leute am Ende natürlich mehr interessiert. Und das macht Google in der Kampagne, finde ich, eigentlich ganz gut. Da sozusagen höher zu klettern auf dieser sogenannten Leiter, auf dieser Nutzenleiter und eben so einen emotionalen Nutzen zu kommunizieren, anstatt nur zu sagen, irgendwie die ganze Welt des Internets oder so. Inwiefern das dann noch mit Purpose zusammenhängt oder ob das jetzt der Purpose von Google ist, die Leute zusammenzubringen, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage, finde ich.
Mhm. Können wir das mal so ein bisschen sortieren? Es gibt ja in diesem Spielfeld so ganz verschiedene Begriffe. Es gibt Purpose Marketing, dann gibt es noch Corporate Responsibility, dann gibt es Brand Activism und natürlich gibt es am anderen Ende so natürlich klassische PR, die es schon seit jeher gibt. Und dann, wenn man es ein bisschen negativ betrachtet, so diesen ganzen Waschsalon quasi, also Whitewashing, Greenwashing, mittlerweile auch Pink- und Wokewashing. Wie können wir das denn abgrenzen?
Ja, also es kommt auch ein bisschen drauf an, wie man den Begriff Purpose so versteht. Ursprünglich würde ich sagen, kann man es eigentlich so ganz gut verorten, wie echt, authentisch, tief intern ist eigentlich das, worüber wir so sprechen. Und da wäre jetzt Purpose eigentlich eher intern und authentisch. Also was ist wirklich der Sinn und Zweck unserer Unternehmung? Warum gibt es uns? Wo man auch eher jetzt interne Stakeholder befragt, als erstes vielleicht den Gründer einer Firma zum Beispiel. Und das ist halt dann meistens am Ende eben doch nicht, ja, um Geld zu machen, sondern um Probleme in der Welt zu lösen oder um irgendwie Erfindungen zu machen, weil man es halt kann oder so. Ja, also irgendwie so eine Art innerer Antrieb. Also bei Menschen so ähnlich. Geht ja auch nicht durch die Welt, um nur irgendwie Anerkennung zu haben von anderen Leuten, sondern weil man irgendwie was leisten möchte, weil man irgendwie in einer Gemeinschaft sinnstiftend sein möchte, und so weiter. Und auf der anderen Seite, so der genaue Gegenpol, ist quasi das Oberflächliche, das Laute, das nach außen strahlende, was halt eigentlich die reine Kommunikation ist. Und was man dann halt eher so als, ja, PR, Werbung und so weiter bezeichnen würde. Und schlecht ist es halt, wenn es da wenig Connect gibt. Also wenn man halt nur laut ist und nach außen kommuniziert, schaut mal, was wir für sinnstiftende Sachen machen. Und dann passiert das aber nur in einer ganz kleinen Nische oder es ist womöglich sogar nur behauptet. Und ganz unten, tief drinnen im Kern, da gibt es halt diesen Purpose vielleicht gar nicht. Und dann wird es halt unglaubwürdig und auch zu einem Bumerang.
Mhm. Gerade ein Beispiel, ich habe es auf dem Weg hierher tatsächlich wieder gesehen, es ist gerade in Hamburg überall plakatiert, McDonald's, ja. I am beautiful. Und dann ist eine, ja, Pappverpackung drauf und der Hintergrund ist, ich bin, I'm beautiful, ich bin deshalb schön, weil ich zu 100% aus recycelten Materialien bestehe. Und ich habe direkt auf Instagram dann den Vorwurf des Greenwashings gesehen. Da stand dann Greenwashing at its best. Kannst du das so ein bisschen einordnen?
Ja, also habe ich auch gesehen und auch den, also ich würde sagen, es ist schon ein veritabler Shitstorm fast, was da passiert. Wundert mich eigentlich auch, dass McDonald's da so in die Falle tappt, weil Scholz und Friends, die Hauptagentur von denen, jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen sind eigentlich. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, weil auf eine bestimmte Art stimmt das, was Sie da sagen, nämlich, dass Papierverpackungen aus irgendwie vernünftigen Wäldern und so weiter nachhaltig, also es kann nachhaltig angebaut werden und man kann es auch recyceln. Also die sagen ja dann irgendwie, aus den Pommespackungen werden dann irgendwie Bücher und so. Auch noch für ihre McDonald's-Stiftung und so weiter, leicht emotional aufgeladen. Die Frage ist aber, wie viele von diesen Papierverpackungen werden dann wirklich prozentual zu irgendwelchen Kinderbüchern und wie viele landen einfach irgendwo an der Bushaltestelle unter der Bank oder irgendwo an der Parkbank im Wald oder in der Fußgängerzone neben einem Mülleimer und so weiter und werden halt nicht recycelt. Und das ist natürlich gefühlt viel, viel mehr. Und gäbe es nicht andere Alternativen, wenn man irgendwie sich so einen Purpose auf die Fahne schreibt, wie Nachhaltigkeit, das besser umzusetzen, wie zum Beispiel ein Mehrwegsystem?
Ja, genau. Bei mir ist nämlich auch so der leichte Verdacht, okay, das ist ja sehr wohlfeil, weil wo ist der Schmerz? Also wahrscheinlich ist es ohnehin schon so, dass es sehr leicht ist, einfach Recyclingpapier für Verpackungen zu verwenden. Und ist es vor allem der Punkt, den man angreifen müsste? Also wenn ich auf den Nachhaltigkeitszug aufspringe, dann fallen mir bei McDonald's natürlich sehr, sehr viele andere Sachen ein, die man vielleicht zuerst tackeln müsste, als jetzt das Papier, wo du denkst, so, da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass ihr das ohnehin habt. Und wenn ihr das jetzt laut kommuniziert, würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen schwach, ist ein bisschen wenig. Also es würde einem ja sofort das Rindfleisch zum Beispiel einfallen oder auch die Lieferketten oder die Transportwege, wo man sagt, da kann man sicherlich wesentlich mehr für die Umwelt tun und könnte dann das auch zu Recht laut kommunizieren als jetzt diese Verpackung.
Ja, absolut. Ich nehme mal an, dass es auch bei Konsumentenstudien gibt, die der Fastfood-Branche vorwerfen, dass sie halt Einwegverpackungen verwenden. Und andere Unternehmen machen es ja auch schon anders. Und es gibt ja auch so eine Mehrwegalternative Gesetz. Also wenn ich jetzt bei der Bahn zum Beispiel bin, dann kriege ich meinen Kaffee nicht nur im Becher, sondern immer auch in der Tasse. Und die setzen das auch schon um. Und da sozusagen auch die Stimmung sozusagen der Kunden so ein bisschen abzufangen, ist da wahrscheinlich die Idee gewesen. Vielleicht kümmern die sich halt weniger um Fleisch und so und Lieferketten, aber die Einwegverpackungen, die haben sie halt jeden Tag selber in der Hand. So.
Stimmung ist ein ganz gutes Stichwort. Ich wollte dich ja auch noch danach fragen, woher eigentlich dieser Trend kommt. Ne? Wieso ist es gerade so, dass gefühlt ganz viele Marken auch noch eine Art Weltverbesserung neben ihren Produkten verkaufen wollen? Kannst du darauf ein bisschen eingehen?
Ja, also ich denke mal, es hat so zwei Ursachen. Das eine ist schon ein gewisser gesellschaftlicher Trend, aber auch einfach so die Marketing-Bubble. Also man kann das auch so ein bisschen zurückverfolgen. Es gab so vor 10, 15 Jahren Thought Leader, sage ich mal, die haben dann Bücher zu diesem Thema geschrieben. Also vor allem der ehemalige Procter & Gamble Chief Marketing Officer Jim Stengel, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Grow. Und in dem hat er versucht nachzuweisen, dass Firmen, die ein Ideal, hat er es, glaube ich, genannt, aber es ist im Prinzip dasselbe wie so ein Purpose, die so ein Purpose-Statement haben oder so ein Ideal, dem sie nacheifern, so ein Weltverbesserungsideal, dass die auch erfolgreicher sind. Also er hat da schon versucht, irgendwie so eine Verbindung zwischen Purpose und wirtschaftlichem Erfolg herzustellen. Und es war relativ einflussreich und er tingelt dann auch mit seinem Podcast und mit Beratungen und so durch die Gegend und ist natürlich auch sowieso ein sehr einflussreicher Mensch gewesen. Und gleichzeitig, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen bekannter, Simon Sinek mit seinem TED-Talk zum Golden Circle und seinem Buch Start with Why. Und also es hat auch fast jede Werbeagentur irgendwie schon mal in der Präsentation gehabt, wir auch, dass es, man immer sich so überlegt, wofür steht eigentlich eine Firma? Und dann fragt man immer so, why, how, what? Was eine Firma macht, ist irgendwie klar. Irgendwelche Produkte, how sind eher so die Prinzipien, wie die das machen, also Geschäftsprozesse und so weiter. Und das Why ist aber angeblich das Allerwichtigste. Warum machen wir das eigentlich? Und das klassische Beispiel ist Apple, to think different, to challenge the status quo und so. Und das inspiriert dann auch nicht nur die internen Mitarbeiter oder so, sondern angeblich auch die Leute draußen, die Kunden, die halt Marken und Produkte angeblich nicht kaufen, weil sie irgendwelche Produktfeatures haben, sondern wegen diesem Why, wegen diesem Purpose, der bei den Firmen noch dahinter steht. Mhm. Und das war, glaube ich, sehr, sehr einflussreich und es ist auch immer noch. Und in dieser Marketing-Bubble glauben viele Leute, dass es zielführend ist. Und noch damit zusammenhängt sozusagen ist der allgemeine gesellschaftliche Trend zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr Verantwortungsbewusstsein, der halt in der Marketing-Bubble auch noch stärker wahrgenommen wird. Also noch stärker, als er vielleicht so gesamtgesellschaftlich tatsächlich ist.
Jetzt machen ja Unternehmen Sachen nicht nur, weil es vielleicht einen gesellschaftlichen Druck gibt, sondern am Ende gibt es vielleicht so eine Hype-Phase oder eine Trendphase und Unternehmen probieren das dann aus, probieren verschiedene Varianten des Marketings aus. Man will sich ja immer differenzieren und immer irgendwo der Erste sein. Sie machen es aber nicht, wenn es am Ende nicht erfolgreich ist oder zumindest wird sich nach einem bestimmten Zeitraum dann ja rausstellen, ob es erfolgreich ist oder nicht. Was ist denn dazu zu sagen? Gibt es irgendwelche belastbaren Untersuchungen, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert? Lässt sich das irgendwie an den Zahlen belegen oder kann man das so gar nicht rausfiltern?
Also die Studien, die ich so kenne, zeigen eher, dass es nicht so zielführend ist. Also es gibt keine Studie, die zeigt irgendwie, dass eine Firma, die sich einen Purpose auf den Zettel schreibt, jetzt irgendwie wahnsinnig viel erfolgreicher ist. Also das heißt, es gibt Studien, die Studien sind aber nicht so überzeugend. Mhm. Also zum Beispiel dieses Buch von Jim Stengel, Grow, versucht es ja. Das ist aber irgendwie ganz schön auseinandergenommen von einem Wissenschaftler, der sich eher so mit Verhaltensökonomik auseinandersetzt, wie das Studiendesign nicht funktioniert. Mhm. Also vielleicht ganz kurzer Ausflug, weil es auch nicht vollkommen uninteressant ist und man ein bisschen das kritische Denken schult. Jim Stengel hat sich halt irgendwie die erfolgreichsten Marken angeguckt und dann geguckt, wie viele von denen haben eigentlich so eine Art von Purpose-Statement und dann halt rausgefunden, ja, die erfolgreichsten haben das alle so, ganz grob gesagt, ne? Natürlich nicht so ganz platt. Und erstens ist bei dem Studiendesign das Problem, was ist überhaupt ein Purpose-Statement? Also manche nennen das dann Ideal oder Mission oder Vision oder Werte oder so. Und das hat er alles so in einen Topf geworfen und dann auch schon so ein bisschen natürlich passend ausgewählt, was er jetzt als Purpose-Statement gelten lässt und was nicht, um dann vielleicht auch zu seinem Ergebnis zu kommen. Und was er halt nicht geguckt hat, ist, was ist denn bei den Firmen, die jetzt nicht so erfolgreich sind, haben die vielleicht auch alle ein Purpose-Statement? Und dann könnte man ja sagen, ja, dann sind die zwar zufälligerweise auch erfolgreich, die so eins haben, aber nicht wegen ihrer Purpose-Orientierung. Und das ist so ein typischer Fehler in den Studiendesigns. Und deswegen gibt es da irgendwie auch noch keine, die das so richtig nachweist. Also vielleicht noch ein Beispiel ganz aktuell. Ist, glaube ich, die Woche in der Zeitschrift Markenartikel erschienen von einer Beratungsfirma Ash Brand Consultants. Das ist eine Firma von einem auch Marketingprofessor. Die haben das für deutsche Familienunternehmen ganz ähnlich repliziert und mal geguckt, welche Familienunternehmen haben eigentlich so eine Art Purpose Statement oder folgen dem und so, und haben dann auch das gegenübergestellt einem Aktienindex und dann versucht zu zeigen, ja, die mit Purpose Statement, die sind irgendwie erfolgreicher. Das hat aber, soweit ich das gesehen habe, genau dieselben Studiendesignfehler wie auch die Studie von Jim Stengel. Und ich habe noch keine gesehen, die das wirklich nachweisen kann, dass das so Purpose-Driven Unternehmensführung, was es ja eigentlich sein sollte, und noch weniger Purpose-Driven Marketing auch wirklich erfolgreich ist. Und es wird da auch zurückgerudert immer mehr, habe ich das Gefühl.
Kannst du da was zu sagen zu dem zurückgerudert? Also ist der Trend
Ja.
gar nicht mehr so stark?
Ja, also auf jeden Fall bläst dem Trend auch ein Gegenwind ins Gesicht. Also am Anfang hätte man ja vielleicht auch noch gesagt, wenn man dieses Thema Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein besetzt, wenn das viele andere noch nicht machen, kann man sich da ja vielleicht auch noch drüber differenzieren. Jetzt machen es halt schon ziemlich viele, deswegen fällt auch das noch weg, der Differenzierungsfaktor. Und dann ist die Frage, ob man nicht über so Nachhaltigkeitsziele die eigentlichen Business-Ziele aus den Augen verliert. Und gerade bei Procter & Gamble und bei irgendwie größter Konkurrenz so in dem Bereich Unilever, da ist das eigentlich genau gerade die Diskussion. Also Unilever hat sich mit seinem CEO wie vor auch 10 Jahren ungefähr auf den Zettel geschrieben, jede Marke, und die haben irgendwie Hunderte, jede Marke braucht jetzt einen Purpose, auch die Mayonnaise. Und das sagt man ja so spaßig, irgendwie braucht jetzt jede Mayonnaise einen Purpose. Und die hätten gesagt, ja, unsere Mayonnaise braucht einen Purpose. Und Unilever ist halt Aktiengesellschaft, gehört irgendwie auch großen Fonds und so. Und die sagen halt, hey Leute, wir haben uns da irgendwie so ein bisschen verritten. Lass uns mal lieber ein bisschen mehr auf unsere Business-Ziele gucken. Und dieses ganze Purpose-Getriebene, das lenkt irgendwie davon ab, dass wir hier mal gut wirtschaften. Und jetzt gibt es einen neuen Unilever CEO, wo es wohl heißt, dass der davon ein bisschen abrücken wird. Und so ähnlich ist es auch bei Procter & Gamble. Allerdings ohne personelle Änderungen. Mark Pritchard ist da der CMO, also der höchste Marketing-Manager. Und der verwaltet quasi das größte Marketingbudget der Welt. Ja, Procter & Gamble ist der größte Spender der Welt, was Werbeausgaben angeht. Und deswegen ist er natürlich auch relativ einflussreich und man würde denken, hat eine Ahnung. Und der hat immer gesagt, let's be a force for good and a force for growth. Also lasst uns als Unternehmen wachsen, aber auch was Gutes in der Welt erzielen. Und jetzt sagt er aber auch, wir haben uns ein bisschen zu sehr auf dieses Force for Good konzentriert. Wir müssen irgendwie auch noch im Auge behalten, dass wir auch noch eine Force for Growth sind und unsere Business-Ziele im Auge haben. Also ich habe das Gefühl, das wird allgemein so wieder ein bisschen eingefangen.
Aber gut, ich meine, man müsste ja eigentlich mal die Gegenprobe machen und überlegen, was passiert denn, wenn man es nicht macht. Weil ist es nicht auch eine Frage einfach des gesellschaftlichen Umgangs? Gehört es nicht einfach zum guten Ton, sozusagen einfach jetzt auch werteorientiert zu handeln? Und ist es nicht vielleicht auch eine berechtigte Kritik, wenn Unternehmen das dann gar nicht berücksichtigen und gar nicht tun?
Ja, also das würde ich auch sagen. Irgendwie liegt auch immer die Wahrheit so in der Mitte. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ein Hygienefaktor sein wird in Zukunft. Also Firmen, die sich einfach nicht drum scheren, was sie für einen Impact in der Gesellschaft haben und in der Welt, die werden es schwer haben, weil das nicht weggehen wird mit dem Klimawandel, mit der Ressourcenverschwendung und so weiter. Und das wird auch in der Gesellschaft sich weiter durchsetzen, dass das wichtig ist. Und da muss man irgendwie was machen. Da kann man nicht einfach den Rücken dem zuwenden. Aber es wird, glaube ich, nicht ein Faktor sein können, mit dem man sich differenziert, mit dem man Leute dann wirklich sozusagen Präferenzen verändern kann, dass ich das irgendwie besser mache als ein anderes Unternehmen und dann kaufen mich deswegen die Konsumenten, die werden dann immer noch nach Produktqualität, nach Preis, nach Verfügbarkeit und so weiter entscheiden.
Es ist also etwas, was sozusagen, was ja eigentlich zum guten Ton gehört, was man quasi auf eine Art machen muss. Das heißt, wenn ich es machen muss, dann muss ich es aber auch richtig machen. Kann ich denn eigentlich meinem Unternehmen einen Purpose geben, wenn es es nicht schon hat? Also Beispiel, es gibt ja Unternehmen, die dafür sich gegründet haben, etwas besser zu machen, ne? Also zum Beispiel Unternehmen im Bio-Bereich, die gesagt haben, unser Zweck und auch sinnstiftende Arbeit ist es, eben Landwirtschaft anders zu machen, ökologische Artikel anzubieten und so weiter. Wenn mein Unternehmen jetzt diesen Purpose nicht von vornherein hat, kann ich ihn denn durch Kommunikationsmaßnahmen erreichen?
Also diesen Purpose wahrscheinlich nicht. Das ist so genau die Frage, was ist da so mit Purpose gemeint? Also wenn man mit Purpose meint, etwas, das die Gesellschaft im Sinne von so ESG-Zielen, ökologisch, sozial, gesellschaftlich so, dass man da irgendwie der Gesellschaft erstmal nur was Gutes tut, dann wird das schwierig, wenn man aus einem eher wirtschaftlichen Kontext heraus gegründet ist, sowas dann irgendwie hinterher irgendwie überzustülpen. Man kann aber natürlich trotzdem, wenn man ein Unternehmen ist, das nicht aus so einem, sag mal, höheren Ideal heraus gegründet ist, sich überlegen, wieder so im Stil von diesem Brand Lettering, worüber wir bei Google gesprochen haben, zu überlegen, was ist denn eigentlich der höhere Nutzen, den ich in der Gesellschaft stifte? Also, dass ich halt, wenn ich ein Automobil oder überhaupt Mobilitätsdienstleister bin, halt mich nicht nur sozusagen tunnelblickartig darauf konzentriere, habe ich jetzt irgendwie die Spaltmaße nochmal um 0,1 Millimeter verringert oder so? Ist das irgendwie, also dass das nicht unbedingt die Leistung ist, die ich erbringe, sondern dass ich Leute von A nach B bringe, dass die Leute dann vielleicht auch Leute treffen können, die sie sonst nicht treffen können, dass sie das sicher machen können, dass sie das individuell machen können, dass sie dadurch irgendwie ihr Leben so leben können, wie sie es möchten, dass sie ihre Individualität ausleben können, mit ihrer Familie auch, dass sie das vielleicht günstig machen können und da nicht irgendwie ausgeschlossen werden von der gesellschaftlichen Teilhabe und so. Da gibt es ja alle möglichen Aspekte, die man sich überlegen kann, wie man auf einer höheren Nutzenebene tatsächlich sinnvoll als Unternehmen in der Gesellschaft steht und tatsächlich einen wichtigen Nutzen stiftet. Und trotzdem, oder nicht nur trotzdem, dadurch eigentlich auch Profit macht. Und dann kann man sozusagen mal irgendwie tief reingehen, analysieren, und diesen Purpose sozusagen zutage fördern.
Aber es kann eben, und ich glaube, das ist die Kernbotschaft, es kann nie nur Kommunikation sein, ne? Sondern es muss tatsächlich auch mit einem, mit Handlungen verbunden sein, die nachprüfbar sind und die wirklich das belegen, was man kommuniziert.
Ganz genau. Und es muss auch eigentlich erst nach innen und dann nach außen kommuniziert werden oft. Also wenn man als Unternehmen das Gefühl hat, wir wissen nicht genau, wofür wir eigentlich da sind. Wir wursteln irgendwie so rum und versuchen irgendwie Gewinne zu machen und so. Und eigentlich läuft es irgendwie alles, aber es wäre jetzt auch keiner traurig, wenn es uns morgen nicht mehr gäbe. Und sich dann überlegt, wir müssen irgendwas machen. Dann kann man halt mit auch so Leuten wie euch oder so sprechen und überlegen, ja, was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck jetzt unseres Unternehmens? Und dann muss das aber auch erstmal in die eigene Belegschaft sozusagen vielleicht kommuniziert werden. Ne? Also auch so, das haben wir ja früher auch schon gemacht, Vision Statements und so weiter, die meistens eher betriebswirtschaftlich orientiert sind. Aber die kann man eben auch so formulieren, dass das höchste Level ist dann so der Purpose, dass dann die Leute irgendwie wissen, warum sie morgens aufstehen und um in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und eben nicht nur, damit der Paycheck am Ende des Monats kommt oder sowas, sondern weil sie halt wirklich sinnstiftend in der Gesellschaft sind. Und wenn die alle das Gefühl haben und dann vielleicht auch noch das ganze Unternehmen ein bisschen mehr Fokus hat da drauf, dann kann man eigentlich erst rausgehen und das auch in die Welt hinausschreien.
Da sprichst du was ganz Interessantes an, weil ich hätte jetzt auch mal vermutet, dass diese Vorstellung, ich gebe einem Unternehmen einen Purpose und dann kann ich das, sagen wir mal, ein Jahr später an meinen Zahlen ablesen, dass die eventuell auch, sagen wir, dass es das ein bisschen eine unfaire Untersuchung ist gegenüber Purpose-Kommunikation und dass die auch einfach zu kurz greift, weil was du gerade beschreibst, ist ja, dass ich durch einen Purpose eigentlich einen langfristigen Prozess anschmeiße, der eine ganz andere Kräfte entfalten kann, als nur zu sagen, guck mal, wir sind jetzt auch grün, sondern wenn du nach innen wirkst, Führungskräfte und Belegschaft mitnimmst, dann am Ende auch wirklich behaupten kannst, was du tust und das nach außen auch kommunizieren kannst und dass es erst dann seine Kraft überhaupt erst entfaltet und dann vielleicht am Ende auch messbar ist, nur wird es sich wahrscheinlich nicht mehr so leicht an den Zahlen identifizieren lassen, woher jetzt der Erfolg kommt, ne?
Ja, also das ist ein ganz allgemeines Problem natürlich in der Werbung, die Attribution von einzelnen Maßnahmen oder so auf bestimmte Geschäftserfolgszahlen. Also hat jetzt das eine Out of Home jetzt irgendwie 0,5% mehr gebracht als irgendwie das drei Straßen weiter. Sowas kann man irgendwie schwierig rausfinden und das gilt auch auf den Makroebenen. Ich würde aber sagen, was man glaube ich schon merken würde, ist, dass man durch so eine Purpose-Formulierung, solange sie nicht, also wenn sie wirklich den Kern des Geschäfts betrifft und nicht nur schönes Beiwerk ist, dass sie dem ganzen Unternehmen mehr Fokus gibt, nach innen und auch in der Kommunikation nach außen. Es sollte dann eben auch nicht so eine Sonderkampagne sein, die irgendwie mal ein Jahr läuft oder nur ein paar Monate oder irgendwie, weiß ich nicht, nur auf den Own Channels auf der Website und damit abgefrühstückt ist, sondern es sollte halt wirklich so der Nordstern der gesamten Unternehmung sein. Und dadurch kann man halt viele Effizienzeffekte erzielen. Wenn alle quasi klar in eine Richtung marschieren, dann hat man viel mehr Impact, als wenn alle so ein bisschen rumwuseln und irgendwie jeder nur so hört, darauf hört, was sagt denn jetzt irgendwie mein Chef, was sagt mein Kollege, was ich machen muss und so. Dann hat man eher so ein irgendwie Entropie-Ameisen-Ding oder sowas und irgendwie nicht so einen klaren Fokus. Einmal nach innen und dann aber auch nach außen. Und nach außen ist halt der Effekt, dass die Kunden einfach verstehen, wofür ich stehe. Und das muss nicht irgendwie sein, dass ich dafür stehe, die Welt zu retten, sondern das kann auch dafür stehen, ich bin halt der Günstigste. Ja? Ich mache es den Leuten einfach, irgendwie in Urlaub zu fahren, weil ich nicht so teuer bin oder so.
Lass uns mal noch über einen Themenbereich reden, der nennt sich Brand Activism. Der grenzt sich ein bisschen von Purpose und auch von normaler PR sozusagen ab. Also wenn sich eine Marke entscheidet, sich für ein politisches Thema oder für ein Thema, gesellschaftspolitisches, nachhaltiges Thema zu engagieren und dann dort Aktionen, Kommunikation drumherum macht. Wir kennen das ja vielleicht von Nike und Colin Kaepernick. Da würde man ja sagen, es ist nicht der Purpose von Nike, jetzt da Rassismus zu bekämpfen, sondern da wurde eben ein politisches Themenfeld besetzt und dann damit auch Kampagnen gefahren. Wie würdest du das einschätzen? Ist es ein Tool, das man durchaus verwenden kann, wo man auch Glaubwürdigkeit erzielen kann, obwohl es jetzt sozusagen vielleicht eher punktuell ist?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich würde es gerne klar trennen, deswegen auch die andere Begrifflichkeit von Purpose, weil Brand Activism kann eben genau punktuell sein, zeitlich begrenzt, nur in verschiedenen Medien stattfinden und tatsächlich eher so einen Kampagnencharakter haben. Und trotzdem muss es aber mit den Werten und mit der Historie der Firma irgendwie zusammenpassen natürlich. Bei Nike finde ich, passt das ganz gut. Die haben, das war so in den 80ern, 90ern, auch in der ganz normalen Werbung, deren Differenzierungsmerkmal, dass sie nicht immer nur die Erfolge gefeiert haben, sondern vor allem auch den Schmerz und den Weg dahin und dadurch auch eine gewisse Verbundenheit zu Randgruppen hatten, zu schwarzen Sportlern und so weiter, die sich beweisen mussten. Und das passt dann irgendwie auch gut zu dieser Colin Kaepernick-Kampagne und so und irgendwie gegen sehr konservative politische Strömungen aufzustehen und so weiter. Ich finde auch, dass diese Brand-Activism-Sachen insgesamt eine gute Sache sind. Also ich habe neulich einen Post gelesen zu dem Thema Regenbogenlogos. Da kann man sich ja auch drüber aufregen, wenn irgendwelche Marken in der ganzen westlichen Welt ihre Logos in Regenbogenfarben machen, jetzt im Pride Month. Aber da, wo es eigentlich sein müsste, in der arabischen Welt oder so, machen sie es halt nicht. Und dann sagt man irgendwie, das ist ja irgendwie
Verlogen.
unauthentisch. Ja, genau. Man kann aber auch sagen, ja gut, hier ist jetzt aber auch nicht irgendwie das ganze LGBTQ+-Thema vom Tisch, sondern hier gibt es auch noch Diskriminierung. Und da habe ich halt eben einen Post gelesen von jemandem, der meinte, ich bin für jedes Logo dankbar, das halt in Regenbogenfarben ist, weil das Sichtbarkeit für dieses Thema erzeugt. Und das finde ich irgendwie auch. Also besser ein bisschen als gar nicht und besser auch da, wo man vielleicht auch zum Teil Eulen nach Athen trägt, also irgendwie so schon den Konvertierten predigt und so weiter. Aber es gibt halt auch hier noch genug Leute, die diese Logos sehen, die eher konservativ eingestellt sind, die Ressentiments haben gegen die Queer-Community und so weiter. Und da bringt das dann irgendwie schon was. Da positionieren sich dann Unternehmen und dann vielleicht irgendwie nur klein in ihrem Logo, aber manchmal eben auch größer, wenn sie auf dem CSD einen Wagen haben oder so. Und das finde ich dann auch gut.
Ja, und das ist halt einfach die Komplexität unserer Welt. Da muss man manchmal sich widersprechende Komplexitäten in Kauf nehmen. Aber lass uns nochmal so ein bisschen über diesen gesellschaftlichen Druck reden. Wir haben in dem White Paper eine Studie zitiert, wonach 62% der Menschen in einer Umfrage von Unternehmen verlangen, dass sie sich sozusagen nachhaltig und ethisch positionieren. Aber wenn man dem mal gegenüber stellt den Produktanteil zum Beispiel der Bio-Lebensmittel in deutschen Supermärkten, dann sind wir da bei 7%. Das ist natürlich eine enorme Diskrepanz. Ich finde, also sagen wir so, ist es nicht eigentlich die falsche Adresse bei Unternehmen, diesen Anspruch zu platzieren, diesen Anspruch ethisch, moralisch und so weiter zu handeln? Weil natürlich Unternehmen bewegen sich ja immer in einem von der Politik vorgegebenen Wirtschaftsrahmen. Und ich würde mal sagen, der Hauptzweck von Unternehmen bleibt immer noch sozusagen die Gewinnmaximierung. Ja? Ist es nicht eigentlich die falsche Adresse, ja, von Firmen das zu verlangen? Und müsste man nicht viel mehr das bei der Politik einfordern?
Ja, also einfache Antwort ja. Da steckt jetzt aber sehr, sehr viel drin in dieser Frage. Also das ist auch ein großes wirtschaftsethisches Thema. Die Frage ist sozusagen, wo ist der systematische Ort der Moral in der Wirtschaft? Und da gibt es auch unterschiedliche Schulen, die ich gelernt habe, die ich auch lehre und die ich ganz gut nachvollziehbar finde, ist, dass der systematische Ort der Moral in der Wirtschaft eigentlich nicht im Operativen der Unternehmen liegt, sondern eben tatsächlich in den Regeln, in den Gesetzen, in Selbstverpflichtungen, in der Institution Wirtschaft insgesamt sozusagen. Man unterscheidet da ein bisschen bildhaft zwischen Spielregeln und Spielzügen. Und die Spielregeln müssen eigentlich moralisch sein, damit irgendwie da müssen gute Intentionen reinfließen und es sollten dadurch gute Ergebnisse entstehen. Und innerhalb dieser Spielregeln müssen halt die Unternehmen dann nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen handeln. Und deswegen ist tatsächlich die eigentliche Adresse eher an den Spielregeln rumzufummeln und jetzt nicht bei einzelnen Spielzügen den Unternehmen vorzuhalten, dass sie da irgendwie im Kleinen letztlich der Umweltschaden, irgendwie Mitarbeitende nicht vernünftig behandeln und so weiter.
Andererseits, wenn ich jetzt mal wieder die andere Perspektive einnehme, das wirkt auch ein bisschen faul, ne? Oder ein bisschen wohlfeil. So, das ist immer wie bei der Flüchtlingsfrage, ja, wir brauchen eine europäische Lösung. Das ist immer so eine Ausrede, weil ich finde natürlich dieser gesellschaftliche Druck, der offenbar größer gemacht wird, als er vielleicht in der Realität ist und wie du sagst, vielleicht auch aus einer bestimmten Bubble kommt, der hat ja durchaus recht. Also es ist ja wichtig, diese Themen zu betonen. Also wir müssen für Nachhaltigkeit sorgen, ne? Wir müssen ja für CO2-Reduktion sorgen, wir müssen ja gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und so weiter. Diese ganzen Themen sind ja richtig und wichtig und egal, ob da jetzt die ganze Bevölkerung dahinter steht und egal, ob es eine Bubble ist, ich würde jetzt mal schon sagen, dass es schon auch ein Wert ist, Unternehmen dahin zu drängen, oder?
Also ich sehe das genauso. Also du hast jetzt so ein paar Statements gebracht, da streiten sich natürlich schon Leute drüber. Ne? Also ist das wirklich ein Wert, dass die Politik irgendwie komplett dafür sorgt, dass jeder gesellschaftliche Teilhabe hat? Oder ist dann nicht jeder selber für zuständig und so weiter? Ne? Da kann man sich auch drüber streiten. Aber ich bin im Prinzip auf deiner Seite und habe auch das Gefühl, dass Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch die Organisation des Unternehmens da in einer besonderen Verantwortung ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie diese Spielregeln aussehen. Weil die ja ganz zentral davon betroffen sind und die auch am besten kennen und im Zweifel auch die Schlupflöcher kennen, die sie entweder ausnutzen können oder sich halt überlegen können, wo sie sie stopfen möchten, ja, in den Spielregeln. Und deswegen sehe ich eine große Verantwortung, dass man quasi so die Perspektive wechselt oder die Rolle wechselt von dem Spieler quasi zum Spielgestalter. Und da, finde ich, sollten die Unternehmen eigentlich noch viel mehr machen, indem sie Petitionen verfassen an die Regierung, an Politiker, dass sie da eben nicht nur im Sinne des eigenen Profits, sondern im Sinne der Gesellschaft Lobbyismus betreiben und auch das für kommunikative Kampagnen verwenden. Ich finde, das machen ganz wenige Unternehmen, dass sie aus dieser gesellschaftlichen Verantwortung auch kommunikatives Kapital schlagen. Oatly, finde ich, ist ein schönes Beispiel, die halt, eigentlich machen die ja nur ein Milchersatzprodukt. Ja, haben jetzt irgendwie Glück, dass das im heutigen Zeitgeist auch noch ein gutes Produkt ist für die Welt sozusagen, weil man weniger Kühe braucht und so weiter. Aber es könnte ja auch abgesehen davon einfach nur gut für laktoseintolerante Leute sein oder Leute, die irgendwie Milch nicht mögen oder so. Aber sie aktivieren das halt auch, indem sie Plakatkampagnen machen, auf denen steht, wir wollen eine Petition, bitte unterschreibt eine Petition, dass auf jeder Milchpackung steht, wie ist eigentlich der CO2-Fußabdruck.
Dann schauen wir jetzt nochmal nach der kleinen, nicht so schillernden Schwester im Vergleich zum Brand Activism, nämlich der Corporate Responsibility von Unternehmen. Wie grenzt sich die wiederum ab zu Brand Activism und Purpose?
Also da würde ich sagen, das ist die leisere Form der Kommunikation, die auch noch ein bisschen stärker nach innen verortet ist quasi. Also Corporate Social Responsibility fängt ja irgendwie dabei an, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe. Also habe ich dürfen die Elternzeit nehmen, werden die fair bezahlt und so weiter. Und kann dann aber auch weitergehen in Stiftungen, die man gründet, die vielleicht auch vollkommen abgekapselt sind von dem Kerngeschäft der Unternehmung, weil vielleicht auch Gründerfamilien oder so aus einer intrinsischen Motivation heraus das Gefühl haben, sie wollen was zurückgeben. Oder auch andere Arten von Unternehmen sich überlegen, wir müssen für unsere Legitimation sorgen. Also in der Unternehmenskommunikation, da gibt es so zwei große Ziele von Kommunikation allgemein. Das eine ist die Wirtschaftlichkeit, tendenziell eher so die Marktkommunikation, Werbung und so weiter, Absatzkommunikation. Und der große zweite Teil ist die Legitimität, also dass von der Gesellschaft insgesamt ein Unternehmen akzeptiert wird und dann einfacher wirtschaften kann. Und die Corporate Social Responsibility Aktivitäten, die zahlen halt stärker direkt auf diese Legitimität ein. Das gibt es ja auch schon seit Jahren. Und inzwischen fragt man sich halt in den Unternehmen, wenn alle von Purpose reden, wir haben doch hier eine Stiftung, wir machen doch hier immer ein Familienfest jedes Jahr und so, sollten wir das nicht mal irgendwie kommunikativ stärker aktivieren? Und das ist dann natürlich auch eine Chance. Also wenn sowas eh schon im Unternehmen verhaftet ist, dann kann man das auch nutzen. Aber ich würde es halt wieder eher Corporate Social Responsibility Kommunikation nennen und nicht Purpose, weil Purpose für mich immer so diese eine Sache ist, dieser eine Fokus, dieser Nordstern, was eigentlich ein Unternehmen wirklich ausmacht.
Mhm. Auch dafür, für Corporate Social Responsibility, findet ihr ein schönes Beispiel in unserem White Paper, das ihr in den Shownotes downloaden könnt oder zumindest einen Link dahin findet. Wolfi, abschließend noch, wenn unsere Hörer sich ein bisschen rein vertiefen wollen in das Thema Purpose, werteorientierte Kommunikation und so weiter, hättest du da ein paar Empfehlungen, Hörtipps, Lesetipps und so weiter?
Ja, also man fragt sich ja immer so Purpose und Profit oder Purpose oder Profit. Und da hat ein ehemaliger Marketingprofessor Mark Ritson einen ganz schönen englischen Artikel geschrieben in Marketing Week, wo er sagt, also wenn man es mit Purpose ernst meint, und er meint da eher so den Social Purpose, dann muss man auch auf Profit verzichten. Und eigentlich wird erst klar, ob man es ernst meint als Unternehmen mit diesem Social Purpose, wenn man auch in schwierigen Zeiten diesen Prinzipien treu bleibt und die nicht sofort über Bord wirft, weil man irgendwie sonst Geld verliert. Genau, der ist in Marketing Week veröffentlicht worden. Können wir den Link gerne teilen. Und ein schönes Beispiel, da ist so auch, kommt glaube ich auch in dem Artikel vor, Starbucks. Die haben sich irgendwie auch so einen total luftigen, fast sinnbefreiten Purpose auf den Zettel geschrieben. muss es zitieren, to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup and one neighborhood at a time. Also die machen ja Kaffee, nochmal zur Erinnerung. Ja. To inspire and nurture the human spirit. Das ist halt auf dieser Benefit-Ladder schon ganz schön hochgegriffen. Ich würde mal sagen, ein bisschen zu hoch. Mhm. Und die haben halt irgendwie gute Anwälte, wodurch sie praktisch keine Steuern bezahlen müssen. Und das ist dann halt nicht authentisch. Also, und das wird halt in diesem Artikel irgendwie ganz schön dargelegt. Bezahlt halt vielleicht erstmal eure Steuern auch in den Communities, in den Nachbarschaften, wo ihr irgendwie den Human Spirit nurturen wollt, anstatt irgendwie das nur irgendwo auf die Website zu schreiben und dann da weiterhin Kaffee für 7 Euro zu verkaufen oder so.
Okay. Gut, Wolfi, vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Hat Spaß gemacht.
Und euch allen danken wir für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, alles, was wir hier besprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Nochmal zusammengefasst, interessante Links und Videos zum Gucken, Artikel zum Nachlesen. Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und eine Bewertung hinterlasst. Und noch was, falls ihr an einem Job bei uns interessiert seid oder jemanden kennt, der ganz wunderbar zum Unternehmen Territory passen würde, dann schaut doch mal bitte auf unserer Karriere-Seite vorbei. Das ist karriere.territory.de. Da findet ihr ganz viel Info zu uns, alle gerade ausgeschriebenen Stellen. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und euch näher informieren. Und wir freuen uns dann auf euer Zuhören bei der nächsten Folge, die kommt in etwa 2 Wochen mit dem nächsten spannenden Thema aus Kommunikation und Marketing. Bis dahin, tschüss.